In dieser Folge habe ich ein kleines Experiment versucht. Ich habe den Newsletter einer anderen Self-Publishing-Autorin hergenommen, weil ich die Headline super spannend fand, also den Titel. 8 Dinge, die jeder Self-Publisher wissen sollte. Und sie hat da 8 Punkte vorgebracht, also 8 Fragestellungen, die ich in dieser Podcast-Folge aufgreife und beantworte und wo ich dann am Ende nochmal darüber reflektiere, welche Punkte ich dir noch mitgeben wollte, die du wissen solltest und worüber du im Klaren sein solltest, wenn du ein Buchprojekt beginnst. Ich finde, das ist einmal ein spannendes Experiment, eine ganz andere Perspektive. Sag mir gern Bescheid, wie du es fandest. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lektorats. Ich wage diesmal ein Experiment. Ich habe mir einfach gedacht, es wäre ganz lustig, eine ganz spontane Folge zu machen. Und zwar habe ich als Aufhänger verwendet den Newsletter-Beitrag einer amerikanischen Autorin, wo der Titel lautet 8 Things Every Author Should Know, also 8 Dinge, die jede Autorin wissen sollte. Und ich gehe einfach auf diese 8 Punkte ein, die sie da. Also eigentlich sind es 8 Fragen, die sie stellt und werde auch gleich ganz kurz eine Antwort jeweils drauf geben. Ich mache das tatsächlich ganz spontan. Das Einzige, was ich machen werde, ist, ich werde ab und zu anderen Podcast-Folgen von mir weiter verlinken sozusagen, damit du dir dann die Dinge auch im Detail noch anhören kannst. Aber tatsächlich ist das ein ganz witziges Experiment einfach mal. Weil ich mir gedacht habe, ist doch ganz spannend, mal zu sehen, was andere da dazu schreiben. Und ich werde ja auch gleich dazu kommentieren, was ich einfach schon von diesen 8 Punkten, welche Perspektive mir daran aufgefallen ist. Also ich starte jetzt einfach mal mit, sag ich mal, den Originalinhalten des Newsletters und meine Kommentare dann anschließend dazu. Tatsächlich schreibt diese Autorin 8 Dinge, die jede Autorin wissen sollte. Da würde ich schon mal sagen, das ist nicht für Autorinnen per se, sondern tatsächlich für Self-Publisherinnen ganz konkret, ja. Weil natürlich Verlagsautorinnen sich viele dieser Fragen nicht stellen müssen, ja, und sich damit nicht behelligen müssen. Aber vielleicht auch ganz spannend für dich, wer weiß, wenn du Verlagsautorin bist, dann siehst du mal, was wir uns alles für Fragen stellen können und dürfen. Die erste Frage. Oder der erste Punkt, den sie nennt, sie formuliert alle Punkte in Fragenform und ich werde einfach meine Antwort dazu geben. Die erste Frage lautet: What are the best publishing options? Also, was sind die geeignetsten Veröffentlichungsoptionen? Und ich gehe hier immer vom Mindset der Self-Publisherin aus. Hier habe ich tatsächlich in der Folge 34 Veröffentlichungswege genau beschrieben. Aber was ich gleich sagen kann, als Self-Publisherin hast du im Großen und Ganzen 2 Möglichkeiten. Das eine ist das, was ich sozusagen das klassische Self-Publishing nenne. Das ist, wenn du den Weg komplett eigenständig gehst. Das heißt, du entscheidest über alle Parameter, was das Buch, was die Erstellung des Buches betrifft, sage ich einmal. Du konzipierst das Buch selbst, du lässt es selbst herstellen. Von Text, Illustration, Druck etc. Heißt nicht, dass du es selbst machst, sondern dass du es unter Umständen Teile davon eben abgibst an Dienstleister, wie zum Beispiel eine Druckerei. Aber du entscheidest das alles, du finanzierst alles, du lässt eine Auflage fix fertig drucken und du vertreibst dann auch alles selbst und entscheidest, über welche Vertriebskanäle du gehen willst. Das ist das, was das klassische Self-Publishing ist. Und dann gibt es Self-Publishing mit Dienstleistern. Das nenne ich oft hybrides Self-Publishing. Das ist da, wo du sozusagen mit einem Dienstleister zusammenarbeitest, der einen gewissen Teil dieses Prozesses für dich übernimmt und tatsächlich so gut wie, in so gut wie allen Fällen formal zum Verlag wird für dich. Ja, das heißt, es ist so, wie wenn du über einen Verlag veröffentlichen würdest, aber dieser Verlag keine eigenen Entscheidungen trifft, unter Anführungszeichen, sondern du alle Entscheidungen treffen kannst. Nichtsdestotrotz, am Papier und rechtlich ist dieser Dienstleister meist der Verlag. Und hier geht es darum, dass du zum Beispiel zusammenarbeitest mit zum Beispiel BOD, Books on Demands, ja. Das ist der größte Anbieter. Da kannst du Print on Demand nutzen, sprich, werden die Bücher erst gedruckt, wenn du eine Bestellung erhältst. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass dein Buch vom Buchhandel bestellt werden kann. Beziehungsweise du kannst auch alle möglichen Dienstleistungen noch dazu bestellen, punkto Marketing und Sichtbarkeit etc. etc. Aber Fakt ist, du entscheidest im Großen und Ganzen, wie das Buch aussehen soll, innerhalb der Parameter, die dieser Dienstleister bietet. Der kalkuliert dann auch für dich, der sagt dir dann, wie viel du pro Buch verdienst und welchen Preis dieses Buch haben sollte. Sprich, er nimmt dir wahnsinnig viele Entscheidungen auch ab. Das kann man auch sehr positiv sehen, aber natürlich ist es auch eine Einschränkung. Das heißt, das sind diese zwei großen Optionen. Entweder du machst alles ganz allein oder du suchst dir einen Dienstleister, der deine Möglichkeiten einschränkt, weil sie natürlich auch stark standardisieren müssen, natürlich, um das anbieten zu können. Aber gleichzeitig hast du die Sicherheit, dass es professionell gemacht wird. Also das sind die zwei großen Optionen. Und weil die Fragestellung war, was ist die beste Option, hierauf gibt es natürlich keine Antwort. Es kommt total darauf an, was quasi wie erfahren du schon bist, welche finanziellen Mittel du hast, was du mit deinem Buch erreichen willst, wo du es vertreiben willst, etc. etc., wie viel Freiheit du dir wünschst. Da hör dir gerne eben, wie gesagt, die Folge 34 an vom Podcast. Dann weißt du genau, was bei beiden sozusagen für Möglichkeiten bestehen. Und wenn du wissen willst, was ist sozusagen das absolute Minimum, das ich tun muss, um überhaupt zu veröffentlichen, ja, also quasi, wenn ich das selbst machen will und was ist so der absolut notwendigste Teil, wenn ich sozusagen ein Buch wirklich, sag ich mal, regulär veröffentlichen will, dann hör dir gerne die Podcast-Folge Nummer 12 an. Da geht es wirklich so darum, was braucht es, was ist so die allergeringste Anforderung, um ein Buch zu veröffentlichen. Zweiter Punkt oder zweite Frage: How should I price my self-published book? Also, welchen Preis sollte ich für mein Buch festsetzen? Ja? Das ist natürlich, da kannst du von zwei Seiten kommen. Da kannst du sagen, entweder schaue ich mir an, okay, ich möchte ein Buch für diese Altersgruppe machen, das, keine Ahnung, in dieser Ausführung ist, zum Beispiel, ich sage mal, ein Erstleserbuch. Da gibt es meistens eine Handvoll Anbieter, die relativ stark sind. An denen kannst du dich natürlich orientieren und sagen, ich möchte nicht teurer sein als die Verlage, die da am Markt sind und die da sozusagen das Preissegment im Großen und Ganzen vorgeben. Das ist allerdings für Self-Publisherinnen oft recht schwer zu erreichen, weil die natürlich in ganz anderen Auflagen drucken und somit also einfach ganz andere Kostenvorteile haben. Das heißt, das andere, was du machen kannst, ist zu sagen, okay, ich komme von der Kalkulationsseite her und sage, okay, welche Kosten habe ich denn? Was ist sozusagen der Minimumpreis, den ich verlangen muss, damit ich überhaupt meine Kosten decken kann? Und das als Preis festsetzen plus noch ein kleines, sage ich mal, noch einen Aufschlag dafür, dass du irgendwas verdienst mit deinem Buch. Ja, das wäre sozusagen das Maximum, an dem du dich orientieren könntest, beziehungsweise wenn du eben über einen Dienstleister veröffentlichst, dann geben dir die mehr oder weniger einen Preisvorschlag schon vor, wenn du diese Kalkulationen bei denen auf der Website erstellst. Das kannst du probehalber schon vorher machen und dann festlegen sozusagen für das Buch, das du veröffentlichst. Das heißt, es gibt in dem Sinn keinen Idealpreis. Natürlich, je teurer du wirst, desto geringer, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du gekauft wirst. Wobei ich persönlich sage, es kommt natürlich auf das Produkt an, das du lieferst, ja, und gleichzeitig einfach auf das Preisniveau an, mit dem du dich vergleichst. Wenn du jetzt 10 Euro, also ein Erstleserbuch machst und 10 Euro teurer bist als der Normalpreis, den sozusagen vom Verlagen verlangt wird, dann musst du schon irgendwie auch in deinem Marketing ziemlich gut sein, um zu sagen, okay, zahlt mir bei meinem Erstleserbuch, das vermutlich irgendwas zwischen 1 und 3 Mal gelesen wird, ja, einfach einen höheren Preis. Man muss sich ja auch ein bisschen überlegen, Bilderbücher, Vorlesebücher, die werden oft mehrmals vorgelesen. Die haben also eine längere Halbwertszeit, sind auch eher Geschenke, sind vielleicht Basis für Rituale oder Anlässe für Rituale, die zum Schlafen gehen oder sonst was. Also das wird unter Umständen 30 bis 100 Mal gelesen. Ja? Und die Bereitschaft für ein Bilderbuch, mehr Geld in die Hand zu nehmen, wo das vielleicht größer ist als Hardcover mit Illustrationen, blablabla. Als für ein Erstleserbuch, das das Kind vielleicht einmal liest und wenn es ihm das Buch sehr gut gefällt oder viel üben will, dann dreimal. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Ne? Und das darfst du auch im Hinterkopf haben für die Preisfestsetzung. Das heißt, die Preise, die es am Markt gibt, die haben schon auch irgendwie einen Grund. Ein Erstleserbuch ist im Normalfall halb so teuer wie ein schöneres Bilderbuch. Ja? Also schau dir das unbedingt von zwei Seiten an, nämlich wie ist das Preisniveau am Markt und gleichzeitig deine eigene Kalkulation. Was muss ich denn verlangen, damit sich's überhaupt lohnt, das Buch zu machen. Hierzu habe ich auch eine Podcast-Folge, nämlich die Nummer 20, aufgenommen. Da gehe ich nochmal auf dieses Thema im Detail ein. Die dritte Frage war: Where should I sell my book? Wo soll ich mein Buch verkaufen? Und da ist es so, dass ich immer sage: Naja, es kommt drauf an. Weil es kommt natürlich darauf an, aus welcher Ecke, also es kommt auf ganz viele Parameter an. Was bist du für ein Typ? Was möchtest du, wen möchtest du mit deinem Buch erreichen und wo kaufen diese Personen ein? Dann würde ich idealerweise genau dort mein Buch verkaufen. Wenn das Personen sind, die sehr stark online kaufen, dann würde ich online präsent sein. Wenn es Personen sind, die tendenziell in der Buchhandlung kaufen, würde ich in der Buchhandlung präsent sein. Das ist mal so die grundlegende Fragestellung. Aber es kommt vielleicht auch einfach darauf an, was du, sag ich mal, auch schon für Möglichkeiten hast, wo du vielleicht selbst schon präsent sein. Also es muss ja nicht sein, dass wir jetzt von deinem ersten Buch reden. Es muss auch nicht sein, dass du vollkommen im luftleeren Raum schon daherkommst. Es könnte ja sein, dass du zum Beispiel schon einen Online-Shop hast, weil du irgendwelche anderen Produkte verkaufst. Dann würde ich diesen Online-Shop natürlich nutzen. Ja? Also ich meine, nutze immer zuerst das, wo du schon Möglichkeiten hast. Ja? Und was natürlich wissenswert ist, ist, dass der Buchhandel ungefähr die Hälfte des Buchumsatzes macht. Das heißt, von jedes zweite Buch wird mehr oder weniger im Buchhandel verkauft. Aber natürlich ist es schwierig, flächendeckend in den Buchhandel reinzukommen. Was nicht heißt, dass du nicht einfach, wenn du unterwegs bist, nicht immer zwei, drei Bücher eingesteckt haben kannst und einfach in jede Buchhandlung hineingehst, an der du vorbeigehst und dein Buch kurz vorstellst, spontan, weil du einfach gerade vorbeigehst, oder sagst, ich kontaktiere jede Buchhandlung im Umkreis von x Kilometer, mache dort einen Termin aus, stelle mein Buch vor und verkaufe das dort und da bleibe ich dann dran und diese Buchhandlungen bestellen dann immer wieder dein Buch. Und du vermarktest es vielleicht auch in deiner Region, je nachdem, was es für ein Thema zum Beispiel ist. Und dann funktioniert das wunderbar. Daher würde ich dir die Folge 29 empfehlen, wo es darum geht, welcher Self-Publishing-Typ bist du, weil da wirst du erkennen, dass es einfach komplett unterschiedliche Herangehensweisen geben kann, je nachdem, welche Zielsetzung du mit deinem Buch hast und was für ein Typ du auch selbst bist, also in welcher dieser Gruppen du dich zuordnest. Gibt es ganz unterschiedliche, sage ich mal, Strategien, wie du dein Buch verkaufen und vermarkten möchtest. Grundsätzlich sage ich immer, ist es super, den Fokus gerade nach der Veröffentlichung, gerade als Self-Publishing wirklich auf den Verkauf zu haben. Meine Empfehlung, immer zuerst auf den Verkauf schauen, bevor ich auf das ganze Marketing drumherum schaue. Erstens einmal überlegen, wo kann ich schnell, unkompliziert eine größere Menge meines Buches hin verkaufen? Weil das ist das, was dir das Geld bringt, nicht die Social Media Posts. Aber darauf kommen wir dann nachher noch. Vierter Punkt: How do I create a book launch team? Wie stelle ich ein Book Launch Team zusammen? Ja, also wenn du dein Buch veröffentlichst, Das ist etwas, was in den USA oder im englischsprachigen Raum sehr gang und gäbe ist, dass man sich sozusagen für seine Buchveröffentlichung, für den Erscheinungstermin sozusagen oder den Zeitraum rund um den Erscheinungstermin in Wahrheit ein Team zusammenstellt, egal ob das jetzt ein professionelles Team ist oder einfach Familie und Freunde, die einen dabei unterstützen, das Buch zu veröffentlichen, die dich bei der Kommunikation unterstützen, die dich dabei unterstützen, schlichtweg Rezensionen zu kriegen, die Produkte zu verpacken und noch was Nettes dazu zu legen, die Sachen auf der Post aufzugeben, wurscht, ist ganz egal, aber die dich so wirklich rund um diesen Launch unterstützen. Und das Schöne ist, dass ich da ein Gespräch mit der Katrin Gregor, also in der Kinderbuchmanufaktur, aufgenommen habe bei ihrer Book Launch Party. Das ist die Podcast-Folge Nummer 43. Da kannst du reinhören, wie sie das für ihre Bienenbande gemacht hat. Und was ich dir grundsätzlich empfehlen kann, ist, auf unseren Newsletter zu hupfen, weil in der Kinderbuchmanufaktur haben wir immer wieder Book Launch Partys, wo wir Autorinnen einladen, die gerade einen Kinderbuchtitel veröffentlicht haben und sie dann dazu interviewen, wie der Titel entstanden ist, was sie so rund um den Launch gemacht haben und auch auf Spezialfragen eingehen, die irgendwie eine Besonderheit des Titels oder der Autorin hervorhebt. Und wenn du auf dem Newsletter bist, dann erfährst du das immer rechtzeitig. Ansonsten kannst du bei uns auch auf Instagram schauen. Sobald wir eine machen, posten wir das natürlich auch. Und man kann sich dann gesondert dafür anmelden. Und das Ganze findet via Zoom statt. Und du kannst dann auch wirklich da live dabei sein und Fragen stellen. Das heißt, wenn du überlegst, ein Buch zu veröffentlichen und dich rechtzeitig vorbereiten willst, kann ich dir nur empfehlen, da dich inspirieren zu lassen. Für Mitglieder wird es in Zukunft die Möglichkeit geben, auch auf die älteren Book Launch Partys, auf die Videos zuzugreifen. Und zwar ab Jänner wird es diese Möglichkeit geben, dass man da auf die alten Folgen noch zurückgreifen kann, was ziemlich cool ist. Frage Nummer 5. What's a realistic sales goal? Was ist ein realistisches Vertriebsziel? Das heißt, vermutlich, wie viel Stück sollte ich verkaufen, kann ich verkaufen, wie kann ich realistisch schätzen, wie viel ich verkaufe. Was damit verbunden ist, ist natürlich die Entscheidung, welche Auflage soll ich wählen. Und tatsächlich habe ich dazu noch keine Podcast-Folge aufgenommen, das ist mir in dem Fall gerade aufgefallen. Das heißt, ich werde das für mich einmal insgeheim notieren, wie man so eine Auflagenhöhe berechnen könnte, was einfach keine einfache Frage ist. Weil es natürlich schon wieder eine es kommt darauf an Antwort ist. Und da kommt es schlichtweg darauf an, auf die Seite des Vertriebs, also auf wie viel kann ich denn absetzen, was traue ich mir denn zu und welche Möglichkeiten habe ich denn schon. Es ist was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel schon Buchbloggerin bist und einen Newsletter-Verteiler hast von 1000 Personen, die du regelmäßig anschreibst und dann da dein Buch vorstellst, oder ob du, so wie ich, eine komplette Quereinsteigerin bist, die nichts mit der Kinderbuchbranche zu tun hatte, die vorher nie ein Buch veröffentlicht hat, die auch keinen Instagram-Account hatte und keinen Newsletter-Verteiler und gar nichts. Wenn du da bei null startest, dann geht es natürlich nur tröpfchenweise. Dann kannst du in deinem Freundeskreis sagen, huhu, ich habe ein Kinderbuch veröffentlicht, aber das war's auch schon. Das heißt, hier brauchst du unter Umständen länger, eben diese Vertriebskanäle und diese Vertriebsmöglichkeiten aufzubauen. Da wirst du vielleicht eher entscheiden, erstmal mit einer kleineren Menge zu starten. So, das sind jetzt sozusagen die Vertriebspotenziale, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist eine Kostenfrage. Das eine ist, wie viel kann ich mir denn überhaupt absolut an Kosten leisten? Also sprich, kann ich mir eine Auflage von XY finanziell überhaupt leisten? Da sage ich immer, es gibt Möglichkeiten, diese Beträge zu decken. Da kannst du auch gleich in die letzte Podcast-Folge nochmal reinhören. Da hab ich ein bisschen was drüber gesprochen, welche Möglichkeiten man da hat. Gleichzeitig ist es auch eine Frage dessen, naja, unter Umständen sind deine Kosten für Illustrationen und Co. so hoch, dass du sagst, du möchtest eine höhere Auflage drucken lassen, damit du diese Kosten auch wieder reinverdienen kannst. Weil du brauchst einfach, sage ich mal, eine bestimmte Anzahl von Stück, die du vertreibst, damit du eine realistische Chance hast, diese Kosten wieder reinzuholen. Es ist ein Mix aus beiden. Es ist, natürlich willst du nicht in deinem Keller 2000 Stück verschimmeln haben. Wenn du einen sehr feuchten Keller hast, würde ich lieber eine kleinere Menge einmal drucken lassen und dann notfalls nachdrucken lassen. Es ist nicht gesagt, dass du nicht jetzt 200 Stück drucken lässt und dann sagst, okay, ich habe die 200 Stück verkauft, jetzt lasse ich 500 Stück nachdrucken. Sei dir aber bewusst, dass meistens die meisten Stück gleich am Anfang verkauft werden. Also sprich, wurscht, ob im Buchhandel oder sonst wo, je nachdem, sag ich mal, wie nachhaltig dein Thema ist. Aber wenn du nicht immer wieder Gelegenheiten kreierst, wo du dein Buch verkaufst und wo du einen Aufhänger findest, dein Buch zu vermarkten oder wo du sagst, okay, das ist wieder ein Grund, dein Buch zu kaufen. Wenn du zum Beispiel ein Weihnachtsbuch hast, dann kannst du das jedes Jahr zu Weihnachten verkaufen. Du wirst es nicht im Frühjahr verkaufen, aber zu Weihnachten. Das heißt, du brauchst eine Auflage, die da liegt, zu Weihnachten, also vor Weihnachten, die du verkaufen kannst. Im Frühjahr wird es schwierig werden. Und all diese Faktoren fließen damit ein. Das heißt, ich kann dir unmöglich sagen, lass 1000 Stück drucken. Und ich kann dir unmöglich sagen, lass 100 Stück drucken, weil tatsächlich 100 Stück mit 100 Stück wirst du nichts verkaufen, wirst du deine Kosten nicht decken können. Du hast einen riesen Aufwand rundherum für 100 Stück, wenn du das nicht aus irgendeinem bestimmten Grund machst, dass du sagst, ich brauche genau 100 Stück, weil ich habe 100 Abnehmer, dann würde ich dir schon empfehlen, diese Auflagenhöhe hinauszugehen. Aber ich werde mir eine Podcast-Folge dazu überlegen. Ist wirklich ein schwieriges Thema. Sechste Frage. How can I use social media to connect with readers? Wie kann ich Social Media nutzen, um mich mit Leserinnen zu verbinden, also mit Leserinnen in Kontakt zu treten? Was natürlich in unserem Fall mit Kinderbüchern sehr schwierig ist, ne? Weil die sind ja noch nicht auf Social Media im Normalfall, es sei denn, es handelt sich um Jugendbücher. Das heißt, in dem Fall würde man von Käuferinnen ausgehen, da würde man natürlich von den Erwachsenen ausgehen. Jetzt würde ich aber tatsächlich eher sagen, dass da möchte ich gleich zwei Punkte einwerfen eigentlich. Das eine ist, Vermarktung ist nicht nur Social Media. Das einmal vorweg. Also hier sämtliche Marketingaktivitäten, die du machst und die Zeit, die du in Social Media setzt, könntest du natürlich auch in andere Marketingaktivitäten setzen. Da musst du dir überlegen, was mehr Sinn macht. Und das andere ist, Social Media muss nicht nur sein, um Käuferinnen zu erreichen, weil ich tatsächlich nicht glaube, dass du da wahnsinnig viel Verkäufer erzielst, sondern ich glaube, Social Media ist unter Umständen viel interessanter für Vernetzung und solche Dinge. Da können schon Verkäufe dadurch stattfinden. Es kann schon sein, dass jemand dann über dein Buch stolpert und sagt, oh, das ist spannend. Aber tatsächlich denke ich, dass Social Media unter Umständen für ganz andere Themen und Vernetzungsmöglichkeiten gut sein könnte. Darauf komme ich später noch. Aber wenn du dich mit dem Thema Vermarktung, Kommunikation und so weiter auseinandersetzen willst, dann ist vielleicht die Folge 39 etwas für dich. Das Interview, das ich mit Linda Adolf geführt habe, die Kommunikation ist das A und O. Aber auch genauso die Folge 26 mit der Helen Schmidt von Buchvermarktung, die eben konkret auf Autorinnenmarketing eingeht. Beide Fälle gehen jetzt nicht nur auf Social Media ein, weil ich auch, also da kann ich dir auch nicht sagen, mach das, geh Social Media, um deine Leserinnen zu erreichen, weil ich eben nicht von diesem Konzept überzeugt bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde Social Media für andere Dinge nutzen und um mein Buch zu vermarkten, im Sinne von Käuferinnen erreichen und verkaufen, dafür würde ich andere Hebel und andere Marketing-Tools nutzen. Frage Nummer 7. How do I sound authentic in my posts? Also wie komme ich authentisch in meinen Posts rüber? Hier ist es natürlich so, dass aus meiner Sicht dahinter steht, wie kann ich entspanntes Marketing machen? Ja, weil authentisch bist du, indem du du selbst bist. Aber ich glaube, hier gibt es einfach viele, die einfach auch ein bisschen Scheu haben, sich zu zeigen und sich dann so verkrampfen und deswegen nicht authentisch rüberkommen oder glauben, sie müssen etwas anderes darstellen, wenn sie sozusagen Social Media Posts erstellen oder Newsletters schreiben oder Videos drehen oder was auch immer. Ja? Hier kann ich dir empfehlen, die Folge 36, die Podcast-Folge 36, die Mut zur Sichtbarkeit machen soll. Es geht wirklich darum, dass du du selbst bist. Also, es klingt sehr pathetisch und man hat den Spruch sicher schon öfter gehört, aber sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Tatsächlich ist es aber kein Märchen, kann ich nur sagen. Es ist immer eine Person, von der man sich angezogen fühlt. Also wenn du dich als Autorin zeigst, es ist selten die Tatsache, dass du ein Buch verkaufst, die spannend ist. Es ist meistens spannend, wer mir dieses Buch verkauft. Wenn ich mich zeige, also wenn das Buch in der Buchhandlung liegt, wird man sich das Buch anschauen. Aber sobald du anfängst, irgendein Marketing zu machen, würde ich unbedingt dich als Person einfließen lassen, weil das genau das ist, worauf die Leute anspringen, auf deine Geschichte, wieso du dir dieses Thema ausgesucht hast, wie dein Buch entstanden ist, was dein Abenteuer dahinter war. Wobei es da auch darauf ankommt, immer dran zu denken, an wen richtet sich meine Message gerade? Also an wen richten sich meine Inhalte? Wenn du jetzt Käuferinnen hast und mit denen kommunizierst, dann wird die interessieren, wer bist du? Aber auch vor allem, worum geht es in deinem Buch und was ist das Thema? Also die werden sich vielleicht, die werden vor allem auf das Thema oder den Protagonisten oder, keine Ahnung, die Illustrationen anspringen, ja? Das heißt, ich würde die Themen auch wirklich auf diesen Bereich konzentrieren. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel Verlagsautorin bist oder auch Self-Publisherin und du sagst, du willst aber im Endeffekt bei einem Verlag unterkommen, dann wird es darum gehen, dass du sagst, hey, ich habe schon so und so viel Erfahrung mit meinem Buch gemacht. Ich kenne sozusagen den groben Ablauf eines Buchherstellungsprozesses. Ich habe so und so viel Stück schon verkaufen können. Das heißt, mein Buch findet Abnehmer. Ich kann professionell agieren, ich kann schnell reagieren und all diese Dinge. Das heißt, du musst immer im Hinterkopf haben, wer ist deine Zielgruppe für die Message, die du rausbringst. Das ist das eine. Und das andere ist, für alles Weitere würde ich wirklich du selbst sein. Authentisch heißt nicht, dass du super private Sachen teilen musst. Es das heißt einfach nur, dass du du bist. Ja? Du darfst trotzdem professionell sein. Du musst nicht jede Laune da kundtun und auskotzen, die du hast. Wenn es aber du bist, dann kannst du auch mit mutigeren Inhalten rausgehen und auch mal sagen, wenn du Probleme hast, womit du zu kämpfen hast und so weiter und so fort. Aber da auch immer berücksichtigen, mit wem willst du hier in Kontakt treten. Wenn das Privatpersonen sind und in deinem Buch um Selbstliebe geht, dann darfst du sehr gut erzählen und dann passt es perfekt, wenn du über deinen eigenen Kampf mit Selbstliebe erzählst. Wenn du sagst, ich möchte mich bei Verlagen bewerben und ich will mich präsentieren als jemand, der professionell agiert, dann wirst du eher kommunizieren, was deine Stärken sind, die dazu passen. Nicht Stärken erfinden, das wäre eben nicht authentisch. Sag nicht, du bist super pünktlich, wenn du es nicht bist. Das bringt nichts. Aber vielleicht bist du sehr strukturiert oder vielleicht hast du einen beruflichen Hintergrund, der dann nützlich sein könnte? Zum Beispiel als Illustratorin, Grafikerin, Marketing-Expertin, was weiß ich, ja? Das heißt, du hast vielleicht andere Stärken. Betone deine Stärken. Das ist alles authentisch. Und was ich nicht glaube, ist, dass man sich fürchten muss. Denn meistens ist es so, man wächst in diese Dinge hinein. Wenn man startet mit einem Thema, hat man meistens, also zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt auf Social Media, du startest dort erst, du hast einen super kleinen Account. Wie viele Leute werden das sehen? Das gibt dir die Möglichkeit zu üben und in das hinein. Du musst nicht gleich vor 10.000 Leuten sprechen. Du musst weder die Nerven dazu haben, noch so professionell sein, weil du wirst vielleicht erst 10 Abonnenten haben. ist vollkommen okay. Bei diesen 10 kannst du mal schon mal üben und dich hineinfinden. Und wenn du sagst, du schaust dir an, was liegt dir am meisten, und damit wächst du in diese Aufgaben hinein. Und je mehr du dich wohlfühlst in der Situation, desto authentischer wirst du ganz natürlich sein. So, super lange ausgeholt für Punkt 7. Jetzt kommen wir zu Punkt 8. How can I stand out in a crowded field of authors? Wie kann ich hervorstechen in all diesen, unter all diesen anderen Autorinnen? Nun, ich denke, das beantwortet sich jetzt ein bisschen mit dem Punkt, den ich, also mit dem ausschweifenden, mit der ausschweifenden Antwort, die ich zu Punkt 7 gegeben habe. Es ist tatsächlich, glaube ich, wenn du bist, ja, natürlich hilft es, wenn du ein bisschen kreativ bist, und es hilft definitiv, wenn du nicht genau das machst, was alle anderen machen. Wenn du eins zu eins all das machst, was alle anderen machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nur wie alle anderen wahrgenommen wirst. Wenn du ein tolles Thema hast, zu dem es noch nicht so viele Bücher gibt, beton das und hör und mach Dinge, die dazu passen, und hör auf zu versuchen, das Gleiche zu tun, was alle anderen schon tun. Weder musst du dich damit stressen. Überleg dir immer, wer bin ich? Wer ist mein Gegenüber? Wie komme ich von mir zu dem Gegenüber auf dem schnellsten Weg? Das ist es. Du willst von dir mit allem, was du hast, mit allen Stärken, die du hast, mit allen Ecken und Kanten, die du vielleicht hast, willst du dein Thema bei deinen Käuferinnen oder deiner Zielgruppe in welcher Form auch immer promoten. Was ist der kürzeste Weg von A nach B? Und da, denn je kürzer dieser Weg ist, desto mehr Chancen hast du herauszustechen, weil du einfach da bist und präsent bist und sie erreichst. Es ist manchmal ganz simpel, auch wenn der Aufwand, die Antwort ist manchmal ganz simpel, auch wenn es einen Aufwand bedeutet, es zu tun, und wenn die Umsetzung der Aufgabe vielleicht nicht leicht ist. Aber manchmal ist es einfach eine sehr simple Logik dahinter. Was ich ganz spannend fand, das waren jetzt die 8 Punkte, die aus diesem Newsletter von der amerikanischen Autorin kamen. Was ich super spannend fand, ist die Fragen, die da überhaupt gestellt wurden. Also die steigen sofort in super Details ein, was mich ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt. Ich habe mir wirklich überlegt, ich habe mir gedacht, Moment mal, da steigt man sofort in Social-Media-Posts ein, sozusagen. Und für mich fehlen da ganz viele Fragestellungen vorab noch, die man sich überlegen sollte, die ich jetzt so ein bisschen bei den Fragen, Antworten auch vorweggenommen habe, die ich aber jetzt trotzdem dir nochmal mitgeben möchte. Aus meiner Sicht fehlen hier ein paar Fragen, und ich werde dir jetzt verraten, welche, und dir dann auch noch sagen, was da sozusagen meine Empfehlungen oder meine Podcast-Folgen dazu sind. Nämlich, ich denke, man sollte, bevor man überhaupt sich mit dem Thema Self-Publishing beschäftigt oder bevor man sagt, okay, ich veröffentliche jetzt ein Buch, sollte man sich fragen, ob Self-Publishing wirklich was für einen ist, weil du willst ja deine Energie in etwas hineinstecken, wo du sagst, okay, das ist ja jetzt überhaupt meins, weil sonst versenkst du unter Umständen viel Zeit, Energie und Geld in einen Weg, der für dich womöglich nicht geeignet ist. Es muss ja wirklich nicht für jeden geeignet sein. Und das wäre vielleicht Zeit, Geld und Energie, die du in etwas anderes setzen würdest. Und deswegen ist aus meiner Frage die allererste Frage, die man sich stellen sollte, oder worüber man einfach reflektieren sollte und worüber man Bescheid wissen sollte, weil das ist ja eigentlich der Titel dieser Newsletter war: Things Every Author Should Know. Das heißt, Dinge, die jede Autorin oder jede Self-Publisherin wissen sollte, ist, ich sollte wissen, ist Self-Publishing überhaupt etwas für mich? Und da kann ich dir nur die Folgen 4 und 27 empfehlen. Die Folge 4 ist, welche Fragen du dir als Self-Publisher stellen solltest. Das ist so eine erste Reflexion. Und aus der anderen Perspektive betrachtet, die Folge 27 sind 7 Gründe, die für Self-Publishing sprechen. Wenn du dir die zwei anhörst, kriegst du ein ganz gutes Gefühl, ob das für dich eine Option sein könnte. Dann, für uns als Kinderbuchautorinnen, ja, ganz klar fehlt hier eine Frage: Was muss ich beachten, wenn ich Kinder als Zielgruppe habe? Also hier kann ich dir nur meine Podcast-Folge 22 empfehlen. Für wen schreibst du? Da gehe ich wirklich auf die Kinderzielgruppen ein, differenziere Altersgruppen und so weiter und so fort, gebe dir ein paar Fragestellungen mit, die du beachten solltest, wenn du für Kinder schreiben möchtest. das ist das Um und Auf. Also für wen du schreibst, für wen dein Buch ist, das musst du dir als allererstes überlegen. Wen will ich denn überall sprechen? Und damit verbunden, also eine der ersten zwei Fragen, die man sich stellen sollte, ist, was ist denn dein Ziel? Was ist denn deine Vision? Warum willst du dieses Projekt denn überhaupt umsetzen? Also das ist für mich so, wow, wie kann man das? Man muss sich das auf jeden Fall vorher klar machen. Ja? Und da geht es wirklich darum zu sagen, okay, was ist auch mein eigener Motivator dahinter? Weil das ist das, was dich dann langfristig dazu bewegen wird, an deinem Projekt dran zu bleiben. Aber vor allem, da geht es dann darum, warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Ist das Thema überhaupt so wirklich das Richtige für mich? Und wenn du eben dir überlegen willst, wie sieht denn meine Vision aus, kann ich dir die Folge 15 zum Beispiel empfehlen. Da geht es eben auch darum, wie du ein Vision Board erstellen kannst. Also da kannst du dir wirklich bunt ausmalen, was du eigentlich erreichen willst mit deinem Projekt, was du auch vielleicht einfach fürs nächste Jahr erreichen willst als Self-Publisherin, als Autorin. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Frage ist, weil das ist so genau dieses A von A nach B, das ich dir vorher beschrieben habe. Du musst immer sagen, okay, was ist mein Ziel und dann für wen will ich das machen? Und diese zwei Punkte musst du zusammenführen, damit du überhaupt wirklich ein Projekt schaffen kannst und ein Marketing schaffen kannst, das irgendwie Sinn macht, aus meiner Sicht. Und weil wir gerade beim Punkt Marketing sind, ist aus meiner Sicht eben sehr wichtig zu sagen, dass du dir immer überlegst, wenn du kommunizierst, an wen sollte ich mich denn überhaupt wenden? Und hier kann ich dir nur die Folge 37 empfehlen, Zielgruppenmarketing, weil jede Message kann einen anderen Adressaten haben und du solltest dir immer, egal welche Message du raus hast, überlegen, für wen ist es und was kann diese Person damit anfangen? Ist das überhaupt relevant für meine Zielgruppe? Und bevor du eben in das Thema einsteigst, was mache ich auf Social Media und komme ich authentisch rüber und so weiter und so fort, musst du dir überlegen, für wen ist deine Message überhaupt und an wen willst du dich wenden? Also das sind so Fragestellungen, die für mich viel früher reingehören, bevor du anfängst, über Preis und diese Dinge nachzudenken, weil all das ergibt sich daraus. Weil du möchtest ja für dich einen Mehrwert schaffen und du möchtest für dein Gegenüber, für deine Käuferin einen Mehrwert schaffen. Und das muss dir vorher klar sein, welcher Mehrwert das sein soll. Und damit erst gehst du hin und sagst, welches Produkt erstelle ich? Was könnten noch spannende Fragen sein in dem Zusammenhang? Da sind mir noch ein paar eingefallen, die man hinten dran vielleicht noch hängen könnte. Zum einen, dass man sagt, Mindset, also wirklich auch schon vorausschauend, sich zu überlegen, welche Hürden könnten auf mich zukommen? Was muss ich denn überlegen? Was könnte für mich schwierig werden? Da kannst du dir anschauen, was könnte für mich persönlich schwierig werden. Zum Beispiel, wenn ich sehr scheu bin, könnte Marketing ein Problem werden. Oder wenn ich noch nie geschrieben habe, könnte das Schreiben ein Problem werden. Oder keine Ahnung, was auch immer dir an Hürden einfallen mögen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt, damit man Lösungen dazu finden kann. Sich schon von Anfang an überlegen kann, wie könnte ich dieses Problem für mich lösen. Und hier gibt es durchaus zwei Folgen, die ich dir empfehlen kann. Das ist die Folge Nummer 9. Das sind die 5 Punkte, die das Self-Publishing von Kinderbüchern erschweren können. Also wenn du da einen realistischen Blick drauf hast, ist das schon mal kein Fehler. Und das andere ist die Folge 30, Mindset für Autorinnen, ein Interview, das ich mit der Anja Nikaken aufgenommen habe. Und damit auch in Zusammenhang, wenn man sich überlegt, welche Hürden habe ich denn persönlich, dann ist die nächste Frage, von wem könnte ich denn lernen? Wer könnte mir dabei helfen, Lösungsansätze zu entwickeln? Und da ist aus meiner Sicht super, super hilfreich, wenn man sich mit Gleichgesinnten vernetzt, wenn man sozusagen in eine Gemeinschaft eingebettet ist, in der man genau solche Fragen stellen kann, in der man sich austauschen kann zu manchen Fragestellungen, die man hat. Und da kann ich dir nur die Folge 17 empfehlen, die zum Thema Community, Gemeinschaft ist und wo ich natürlich auch ein bisschen über die Kinderbuchmanufaktur erzählt habe. Wichtig ist, Finde Leute, von denen du lernen kannst, die dir als Vorbild dienen können, von denen du dir was abschauen kannst. Aber natürlich, wenn du in einer Gemeinschaft eingebettet bist, dann hast du auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also dann kannst du dir nicht nur was abschauen und weißt eigentlich nicht so genau, wieso hat die Person das so gemacht, sondern du kannst auch direkt Fragen stellen den Personen, die das vielleicht schon gemacht haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und auch eine weitere Fragestellung, die ich, oder eigentlich zwei, die ich spannend finde. Das eine ist, wenn ich jetzt für Kinder schreibe, wenn ich jetzt mir überlegt habe, welches Buch ich realisieren will, zu welchem Thema, wie kann ich dann sicherstellen, dass die Qualität stimmt? Ja? Und da ist es zum einen so, dass wir natürlich unsere Quali-Checkliste in der Kinderbuchmanufaktur haben. Da kann ich dir auch die Folge 42 empfehlen. Da geht es um die Fehler, die du vermeiden solltest als Self-Publisherin von Kinderbüchern. Da ist genau sozusagen der Hinweis auch auf die Qualität, weil du natürlich auch einfach ein gutes Kinderbuch machen willst. Ja, also wie stelle ich denn sicher, dass mein Buch ein gutes Buch ist, ja, und ein gutes Produkt ist, einfach das neben zum Beispiel einem Verlagsprodukt bestehen kann? Das ist durchaus eine wirklich wichtige Fragestellung und das ist ein Wissen, das du haben solltest als Self-Publisherin. Und ganz zuletzt, und da habe ich tatsächlich auch noch keine Podcast-Folge dazu gemacht, habe ich mir jetzt auch notiert, ist, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich dranbleibe und motiviert bleibe? Weil so ein Self-Publishing-Buchprojekt ist schon auch ein Haufen Arbeit und es geht über Monate, das Projekt, und es gibt definitiv emotionale Tiefs, die man überwinden muss, um dran zu bleiben. Und ich denke, das wäre auch ein schönes Thema, zu wissen, wie man sich dann selbst motivieren kann, wie man aus diesen Löchern eventuell wieder rauskommen kann, wie man das eigene Mindset, das hat ein bisschen was mit dieser Mindset-Thematik zu tun, setzen kann, um motiviert zu bleiben. So, ich hoffe, das hat dir geholfen, das war eine spannende Folge für dich. Es war mal etwas ganz anderes, es war ein Experiment, aber vielleicht war der eine oder andere Inhalt dabei, der für dich spannend ist. Und wenn du noch Anregungen hast, schreib mir gern per Mail. Ich freue mich. Ciao, bis zum nächsten Mal.